das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wahrscheinlich wollte Armin Laschet wirklich nur eine Brücke bauen zwischen denen, die sich sofort einen echten Lockdown wünschen und denen, die vorsichtig öffnen wollen. Nur, wenn man es allen recht machen will und dann nicht mal einen Bauplan präsentiert, wackelt eben ganz schnell mal das ganze Konstrukt. Was genau hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gemeint mit seinem wohlklingenden Vorschlag des Brücken-Lockdowns? Weil er das gestern nicht erklärt hat und auch die Pfeiler, die er heute eilig eingeschlagen hat, das Ganze nur noch verwirrender machten, wollen viele von Laschets Länderkollegen seine Brücke nicht nehmen, zumindest nicht die von der SPD. Kirsten Girschig über die Pandemie-Architektur in Wahlkampfzeiten.
Es gibt ihn jetzt auch beim Hausarzt, den lang ersehnten Pieks.
So.
Aber bislang ist der Impfstoff noch knapp. Es wird also dauern, bis ausreichend Menschen immunisiert sind. Bis dahin soll ein sogenannter Brücken-Lockdown die weitere Ausbreitung des Coronavirus stoppen. Für diesen Vorschlag wirbt Armin Laschet am Morgen noch einmal.
Für diese Brücke bis zu diesem Zeitpunkt, und da geht es um 2-3 Wochen, sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen, noch einmal das öffentliche Leben reduzieren.
Mit der Kanzlerin und den anderen Länderchefs will Laschet noch diese Woche persönlich sprechen, statt wie geplant erst am Montag. Doch über diese hastig ins Spiel gebrachte Lockdown-Brücke will der Koalitionspartner im Bund, die SPD, mit ihm nicht gehen.
Was wir jetzt brauchen, sind durchdachte und gut vorbereitete Schritte. Es macht nicht Sinn, sich zusammenzusetzen, ohne dass man sorgfältig das, was man dort beschließt, auch vorbereitet hat.
Dieser Vorschlag des ansonsten von mir geschätzten Kollegen Laschet, der sorgt ein weiteres Mal für überflüssige Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Und selbst Laschets Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen sieht hinter dem Vorstoß nicht nur rein medizinische Motive.
Die Diskussion über die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU darf das Pandemiegeschehen nicht beeinträchtigen. Es darf nicht eine Vermischung von CDU-Kanzlerkandidatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer zielgerichteten Pandemiepolitik geben.
Ach stimmt, da war ja was. Der schwelende Machtkampf mit CSU-Chef und Ministerpräsident Söder. Was dessen Gesundheitsminister sagt, klingt eher nach Seitenhieb als nach Unterstützung für Laschet.
Es geht auch nicht um irgendwelche schönen neuen Begriffe. Es geht darum, das zu tun, was notwendig ist. Das ist die Botschaft der Stunde. Und dazu brauchen wir jetzt keinen neuen Brücken-Lockdown, hinter dem wir auch nicht genau wissen, was sich denn konkret dort versteckt.
Deutlich hinter Laschet und seinen Lockdown-Vorschlag stellten sich heute lediglich die CDU-Ministerpräsidenten aus Hessen und Sachsen.
Über die Brücke von Armin Laschet wollen Sie hier im Saarland auch nicht gehen. Lockerung statt Lockdown. Massenweise testen, dabei vieles öffnen. Solche Modellprojekte gibt es einige in Deutschland. In Rostock etwa fällt oft der Satz, Menschen sind wie Wasser, sie suchen sich ohnehin ihren Weg, also müsse man ihnen dabei helfen. Doch anders als in Rostock hat sich im Südwesten Deutschlands nicht nur eine überschaubare Stadt oder ein Landkreis zur Modellregion erklärt, sondern gleich ein ganzes Bundesland. Verena Biesle berichtet aus dem Saarland.
Terrasse geöffnet, trotz eisiger Temperaturen. Das Landhotel Saarschleife hofft auf Gäste. Immerhin, am Nachmittag bestellt einer Kaffee und Kuchen. Bis zu 10 Personen dürften zusammen draußen sitzen, mit negativem Test bis zu 5 sogar ohne. Michael Buchner ist auf alles vorbereitet. Seine Vorratskammer ist gut gefüllt.
Schauen Sie mal, was wir jetzt alles für diesen Tag eingekauft haben. Da stehen Getränke. Die werden frisch gekühlt für 1.000 Euro circa. Und wenn das in den nächsten 4 Wochen nicht verkauft wird, dann ist das ein Schwund, der sehr schade ist.
Michael Buchner weiß, wenn er wie erlaubt nur die Außengastronomie öffnet, ist es betriebswirtschaftlich ein Risiko. Aber für ihn überwiegen die Vorteile.
Es ist wichtig für die Bevölkerung und für unsere Mitarbeiter und für die Betriebe, eine Perspektive zu haben. Wir haben jetzt eine Perspektive, auch wenn sie nicht die schönste ist, aber wir haben eine Perspektive.
Viele Gastwirte aber sehen das anders. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes wollen mehr als die Hälfte der Betriebe unter diesen Bedingungen nicht öffnen. Wie auch Jürgen Petri im Saarbrücker Gasthaus Zahm.
Erstens ist es zu kalt.
Zweitens habe ich Bedenken wegen der immer noch zu hohen Inzidenzen und dass man dann nach 8 Tagen wieder zumachen muss. Es rentiert sich für uns nicht, auch personell, Küchenlogistik ist alles viel zu schwierig.
Premierenfieber dagegen im saarländischen Staatstheater. Am Donnerstag wird das Singspiel im Weißen Rössel aufgeführt. 250 Besucher dürfen mit negativem Corona-Test rein. Damit ist nur rund ein Viertel der Plätze besetzt. Das Theater hat den Spielbetrieb monatelang vorbereitet.
Das Publikum muss die Masken tragen. Es gibt ein Lüftungssystem. Es gibt ganz strenge Abstandsregeln, auch in allen Zuschauersälen. Und so denke ich, dass das Publikum sich hier sicher fühlen kann.
Auch Fitnessstudios freuen sich auf Kunden. Nach 5 Monaten Schließung dürfen Mitglieder mit negativem Test wieder trainieren. Reaktionen auf das Öffnungsmodell.
Ja, ich finde das gut, dass mal was Neues ausprobiert wird, außer die Leute einzusperren.
Ich habe Bedenken, ehrlich gesagt, dass das wirklich funktionieren kann.
An sich finde ich das gut, weil ich finde, die Gastronomie und allgemein auch die Clubs, die leiden am meisten.
Das 3-Stufen-Modell richtet sich nach dem Infektionsgeschehen. Heute steht alles auf grün. Die Inzidenz liegt unter 100. Es gibt viele Öffnungen, teilweise mit Testpflicht. Auf gelb springt die Ampel, wenn die Inzidenz 3 Tage über 100 liegt. Die Öffnungen gelten aber weiterhin, die Testpflicht wird erweitert. Rot wird die Ampel, wenn, wie es heißt, die Überlastung des Gesundheitssystems droht. Dann kommt es zum Lockdown. Aber wann genau ist das soweit? Die Kriterien dafür sind unklar. Die Intensivstation der Uniklinik Homburg ist schon jetzt mit Covid-Patienten fast voll belegt.
Wir müssen eben einfach sehr vorsichtig sein und unter Umständen diesen Modellversuch abbrechen, wenn es nicht funktioniert. Aber ich glaube, man muss solchen Modellversuchen eine Chance geben, damit wir nicht im dauerhaften Lockdown verharren.
Mehr Testen, mehr Freiheiten. Wie erfolgreich das Modell wird, werden die Inzidenzen zeigen. Heute lag der Wert im Saarland bei knapp 78. Allerdings wurden über die Osterfeiertage weniger Tests ausgewertet.
Professor Thorsten Lehr ist Leiter der klinischen Pharmazie an der Universität des Saarlandes und modelliert die Verläufe von Pandemien, versucht also genau zu berechnen, wie sich das Virus bei welchen Regeln verhält. Guten Abend, Herr Lehr.
Einen wunderschönen guten Abend, Frau Miaska.
Was sagen denn Ihre Modelle? Kann ein massenhaftes Testen, wie es jetzt das Saarland versucht, das Virus im Zaum halten?
Ja, also prinzipiell ist viel Testen natürlich schon mal eine gute Idee, um unentdeckte Fälle auch aufzudecken. Aber wir sehen eben auch an Beispielen wie Tübingen oder auch Österreich, dass das nicht funktioniert, vor allem dann, wenn die Inzidenzlage hoch ist, so wie wir das momentan auch im Saarland haben.
Was funktioniert daran nicht? Das Argument der Befürworter ist doch, die Leute haben endlich einen Anreiz, sich testen zu lassen. Und schließlich finden wir so ja auch noch mehr Infizierte, die vielleicht keine Symptome haben. Das ist doch eigentlich auch eine gute Idee.
Ja, ganz genau. Wir müssen dafür aber eigentlich ausreichend viele testen. Und das ist natürlich ein Problem. Da gibt es verschiedene Berechnungen, die sagen, dass man eigentlich bis 20% pro Tag eigentlich testen müsste der Bevölkerung. Und ich glaube, das wird ein großes Problem sein, diesen Umsatz wirklich zu schaffen. Und wie gesagt, in anderen Beispielen sehen wir auch, dass es einfach nicht ausreicht, das pure Testen.
Was genau kritisieren Sie jetzt an dem Öffnungsexperiment des Saarlandes?
Ja, prinzipiell sind erstmal Experimente sehr gut, wo man Öffnungsmodelle einfach testet. Das große Problem, was ich mit dem Saarland-Modell habe, ist, dass es zu einer Zeit kommt, wo die Inzidenz relativ hoch ist. Seit 3 Wochen ist im Saarland die Inzidenz von 60 auf knapp 90 gestiegen. Heute durch den Osterverzug vielleicht mal leicht wieder gesunken, aber im Prinzip auf dem Weg nach oben. Zum Zweiten wird das ganze Saarland geöffnet und nicht nur eine kleine Region. Das macht natürlich dieses ganze Experiment relativ unüberschaubar und unkontrollierbar. Und von daher hätte ich mir gewünscht, wenn man das erstmal in einer kleinen Region wie in einer Stadt zum Beispiel gestartet hätte.
Und welchen Ausgang wird das nehmen? Was glauben Sie?
Ja, also heute kam natürlich schon die erste Meldung, dass die Intensivstationen auf der Universitätsklinik voll sind und jetzt Ausweichintensivstationen gefunden werden müssen. Das heißt also, hier haben wir natürlich ein Problem, dass das Gesundheitssystem auch jetzt zu Beginn dieses Experimentes schon, ja, da droht zumindest zu überlasten oder stark an seine Grenzen zu kommen.
Das wollte ich gerade sagen. Dann sind wir doch eigentlich schon bei Ampelphase rot und es müsste gestoppt werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, richtig. Das Problem natürlich an dieser Definition der Überlastung des Gesundheitssystems ist, dass es natürlich sehr variabel ist. Es ist nicht klar definiert, was genau gemeint ist. Da muss dringend auch noch nachgeschärft werden. Es besteht ja immer die Möglichkeit, auch zum Beispiel elektive Operationen, also zum Beispiel von Tumorpatienten entsprechend zu verschieben. Das geht aber dann natürlich auf zulasten der anderen Patienten, die entsprechend auf diese Operation warten, damit dann Covid-Patienten behandelt werden können, was zwar richtig ist, aber eine gewisse Unfairness in dieses System bringt und eben auch eine Verschiebung im Gesundheitswesen.
Und wir interessieren uns auch dafür, was Sie zu den neuesten Ideen von Armin Laschet sagen. Armin Laschet will jetzt seinen sogenannten Brücken-Lockdown, bis wir wieder bei einer Inzidenz von 100 sein. So lange soll der gelten. Im Moment steht Deutschland ungefähr bei 123, vermutlich ja aber nur, weil über Ostern weniger getestet und gemeldet wurde. Ist diese 100 der Wert, bei dem wir uns nach Ihren Modellen wieder kleine Öffnungen erlauben dürfen?
Ja, also diese Inzidenz von 100 ist irgendwie jetzt natürlich durch den letzten Bund-Länder-Gipfel eigentlich als Notbremse, hat die sich jetzt etabliert als eine Grenze, ab der man wieder öffnen kann. Ich verstehe persönlich diese Entwicklung überhaupt nicht. Wenn wir jetzt einen Lockdown starten wollten, dann müssten wir schauen, dass wir die Inzidenz wirklich deutlich weiter absenken. Am besten wäre es natürlich auf eine Inzidenz von 50, die auch zu Beginn eigentlich dieser zweiten Welle schon zur Diskussion stand. Das dürfte aber natürlich ein Problem sein. Wichtig ist natürlich, dass wir am Ende des Tages wirklich auch mal ein gemeinsames Ziel erreichen, dass die Bevölkerung auch wieder mitnimmt und hier nicht jedes Bundesland seine eigenen Regeln definiert, wann und wie welcher Lockdown durchgezogen wird. Also wir brauchen hier wieder klare Regeln und gemeinsame Ziele, an denen wir arbeiten können.
Das wichtigste Ziel sind die Impfungen. Und Armin Laschet sagte auch, Öffnungen seien dann wieder möglich, wenn in 2-3 Wochen, so sagte er, 20% der Deutschen geimpft seien. Ist mit dieser Impfquote das Infektionsgeschehen tatsächlich wieder beherrschbar?
Ja, also das sehe ich persönlich jetzt auch nicht so. Wir haben momentan sehr wenige Impfungen. Wir sind knapp über 10%. Es gibt zwar Bestrebungen, bis zum Ende des Monats 20% zu impfen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Impfwirkung ja erst frühestens 2 Wochen nach der Erstimpfung einsetzt. Je nachdem, welchen Impfstoff wir haben, müssen wir dann nochmal zwischen 6 und 12 Wochen warten, bis die Zweitimpfung kommt und der volle Impfschutz da ist. Also allein das wird schon mal dauern, bis diese Durchimpfung wirklich vorhanden ist. Und unsere Berechnungen zeigen zwar, dass wir ab 20-30% vielleicht eine Erleichterung sehen, was das Infektionsgeschehen angeht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eigentlich, um eine Herdenimmunität zu erreichen, wir eigentlich bis zu 80-85% der Bevölkerung impfen müssen. Und da sind wir leider noch sehr weit weg von.
Großbritannien wagt jetzt kleinere Öffnungen, weil sie bei einer Impfquote von 60% sind.
Ja, ganz genau. Großbritannien hatte aber auch sehr massive Beschränkungen. Die hatten Ausgangsbeschränkungen. Sie hatten Bestrafung auf das Verlassen des Hauses, wenn man in das Büro gegangen ist, wenn man anstatt Homeoffice hatte. Also das heißt, dort waren sehr rigorose Maßnahmen und die sind jetzt auch wieder bei sehr niedrigen Inzidenzen und dann kann man das natürlich wieder wagen. Von diesen Inzidenzen sind wir hier in Deutschland aber wirklich weit, weit von entfernt und deswegen ist jetzt momentan wirklich nicht der Zeitpunkt, über Lockerungen zu sprechen, sondern eben über verschärfende Maßnahmen.
Sagt Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Das Interview haben wir aufgezeichnet und was meine Kollegin Birgitta Weber vom Südwestrundfunk über Laschets Brücken-Lockdown denkt, das verrät sie uns jetzt. Hier ist ihre Meinung.
Da hat uns Armin Laschet ein schönes Ei ins Nest gelegt. Es war ja auch zu ruhig geworden an Ostern. Die Kanzlerin hatte sich vorher für ihre missglückte Osterruhe entschuldigt. Der saarländische Ministerpräsident Hans sich ausreichend für seine Lockerungspläne verteidigt. Und ich habe mich auf 4 Tage gefreut, ohne politisches Gezänk und Gezerre. Klar, mit Maske, Abstand, Ausgangssperre, wenn die Inzidenz über 100 liegt, spazieren gehen, radeln, testen, 1-2 Leute draußen treffen, ging alles. Und dann kam Armin Laschet mit seinem Brücken-Lockdown, öffentliches Leben herunterfahren, eine Brücke hin zu mehr Geimpften, alles sehr wolkig. Es folgte Gezänk und Gezerre und ich frage mich, was hat den Mann eigentlich geritten? Wollte er nur in die Schlagzeilen? Nein, ein CDU-Bundesvorsitzender, der Kanzlerkandidat werden will, dem traut man so etwas nicht zu. Dazu ist das Thema viel zu ernst. Wollte er die anderen 15 MPs überzeugen durch Überrumpeln? Nein, das hat ja im letzten Jahr kein einziges Mal geklappt. Was wäre das denn für eine Strategie? Wollte er den Menschen zeigen, wie sehr ihn das Thema umtreibt? Nein, da hätte es doch glaubwürdigere Initiativen gegeben. Tja, ich weiß nicht, was Armin Laschet wollte, aber ich weiß, was ich will. dass sich 16 Ministerpräsidenten ohne Öffentlichkeit zusammenraufen und dass sie dann gemeinsam mit der Kanzlerin einen Plan präsentieren, an den sich alle mindestens 4 Wochen halten. Das wäre ein Überraschungsei. Darüber würde ich mich sogar am Pfingsten freuen.
Die Meinung von Birgitta Weber. Was wir wissen ist, dass sich momentan viele Menschen zu Hause oder zu Besuch bei anderen anstecken. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis die Kinder das Virus in die Schulen oder aus den Schulen wieder nach Hause tragen. Also wollen immer mehr Bundesländer dazu übergehen, die Schülerinnen und Schüler 2-mal die Woche zu testen. Nicht freiwillig, sondern verpflichtend. Das finden nicht alle Eltern eine gute Idee. Deshalb haben wir heute in den sozialen Medien nach der Testpflicht gefragt. Und in diesem Stimmungsbild sind mehr als 60% dafür. Aber viele haben auch angemerkt, dass sie sich wünschen, erst die Neuinfektionen so weit runter wie möglich zu bringen und dann die Schulen langsam zu öffnen. Mit einer dauerhaften Perspektive und mit verpflichtenden Tests. Johannes Jolmes.
Jetzt kommt das Popeln.
Nasepopeln erlaubt, aber nur mit Wattestäbchen und der Sicherheit wegen.
Und ihr wisst, 5-mal in dem einen Nasenloch und 5-mal in dem anderen.
Bevor die 1b der Grundschule Wildschwanbruck rechnen lernt, müssen sich die Schülerinnen und Schüler selbst auf Corona testen. Seit heute gilt, ohne Test ist eine Unterrichtsteilnahme nicht möglich.
Das kitzelt auch gar nicht für mich. Wenn man das dreht, kitzelt.
In Hamburg sind die Grundschulen im Wechselunterricht. Die Kinder sind nur 2 bis 3-mal die Woche im Klassenraum. Aber der Präsenzunterricht mit Test ist für Ann-Kathrin Gaber besser, als die Kinder gar nicht zu sehen, trotz Einschränkungen.
Die Erfahrung ist, dass es relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Also von der wenigen Unterrichtszeit, die wir haben, geht ziemlich viel Zeit verloren.
Derweil organisiert die Schulleitung den Testnachschub. Auch hier wird gerechnet.
70 mal 25. Das kann, ja, das ist eine Rechenaufgabe. 1400, 1750, oder? Gut, also wir haben jetzt ungefähr 1800 Tests bekommen. Und die sollen nach Aussage der Behörde bis Ende April ungefähr reichen.
Doch die Sorge beim Schulleiter ist groß, dass die Tests ausgehen könnten. Da müssten sie wohl wieder komplett auf Homeschooling setzen. Sicher ist, es werden viel mehr Tests benötigt werden. Viele Millionen in der Woche. 11 Bundesländer haben eine Testpflicht oder führen sie nach den Osterferien ein. 5 Länder setzen im Moment noch auf Freiwilligkeit. In Sachsen gilt wie in Hamburg eine Testpflicht. Sie benötigen 1 Million Tests pro Woche. Im März lief die Verteilung nicht optimal. Einige Schulen mussten sich die Tests selbst abholen. Das soll sich ändern.
Das wird wahrscheinlich wieder eine Punktlandung und unter Umständen fahren auch Mitarbeiter unseres Hauses am Freitag selber mit. Wir haben also noch uns sind dabei noch Transporter zu besorgen.
Die Quote der Testverweigerer ist hier wie auch in Hamburg gering. Die Gründe vielfältig. Einige haben Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder, andere fürchten die Quarantäneanordnung bei einem positiven Test. Allerdings, ein Gericht in Sachsen bestätigte, ohne Testung dürfen Schüler und Lehrer nicht am Unterricht teilnehmen, zum Schutz aller. In einigen Ländern, darunter Niedersachsen, kann der Test allerdings zu Hause gemacht werden, statt in der Schule. So kommen die Kinder mit einem positiven Ergebnis erst gar nicht in die Schule. Zudem seien sie dort dann keiner Stigmatisierung ausgesetzt.
Überzeugend fand ich die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler. Die haben gesagt, wir haben Angst davor, dass hier ein positives Ergebnis kommt, das mit dem Finger auf uns gezeigt wird.
In den Schulen in Hamburg soll es erstmal bei den Tests im Unterricht bleiben. Heute sind alle Tests der 1b negativ. Der Matheunterricht kann beginnen.
Zu ihm hatte die Europäische Union schon immer ein schwieriges, zwiespältiges Verhältnis. Aber wie so oft mit autoritär regierenden Staatschefs, konnte man sich auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan immer irgendwie arrangieren. Es gab Wirtschaftshilfe und mehr Handel. Nicht ohne ständig zu appellieren, Menschenrechte einzuhalten und zu hoffen, dass Oppositionelle nicht im Gefängnis landen und Frauen nicht mehr von ihren Männern geschlagen werden dürfen. Allein, es bleiben Appelle, die verhallen, auch wenn sie heute wiederholt wurden, als die EU-Spitzen zu Erdogan nach Ankara reisten und auch ankündigten, den umstrittenen Flüchtlingspakt von 2016 zu verlängern. Neues Geld für die Türkei, damit Migranten dort versorgt sind und nicht in die EU drängen. Oliver Meyer-Rüth berichtet.
Das syrische Viertel im Istanbuler Stadtteil Fatih. Die Syrer hier sind längst keine Flüchtlinge mehr. Sie leben und arbeiten seit Jahren in der Türkei. Eine Weiterreise in die EU ist für die meisten kein Thema. Ich fühle mich hier wohl, ich arbeite und das reicht mir. Dass die EU syrischen Flüchtlingen in der Türkei finanziell hilft, wissen Sie. Viele von ihnen sind auf diese Hilfen angewiesen. Für einige reichen die Gelder gerade so zum Durchkommen. Ich denke, es sollte mehr sein. Es sollte mehr sein. Mehr als die bereits von der EU zugesagten 6 Milliarden Euro. Das denkt auch der türkische Präsident Erdogan und hat es sicherlich Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch in Ankara deutlich gemacht. Das vergangene Jahr war schwierig. Erdogan kündigte das Flüchtlingsabkommen auf. Es gab Streit um Erdgas im Mittelmeer. Inzwischen habe Ankara wieder Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der EU, so von der Leyen. Deshalb das Treffen. Doch bei der anschließenden Pressekonferenz fehlt der türkische Präsident. Offenbar sind die Differenzen immer noch groß. Dennoch macht von der Leyen beim Flüchtlingsabkommen Zugeständnisse. Ich setze mich voll und ganz für eine Fortsetzung der finanziellen Hilfen durch die EU ein. Dann kommt sie auf das Thema, das womöglich der Grund für Erdogans Abwesenheit ist: die Rückschritte der Türkei bei Menschenrechten. Menschenrechtsthemen sind nicht verhandelbar. Diese haben ohne Zweifel Priorität. Da waren wir eindeutig. Bedingungen will von der Leyen Erdogan aber nicht stellen. Vielmehr sei die EU bereit, die Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen und das Flüchtlingsabkommen fortzusetzen. Mithat Sancar, Vorsitzender der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, sieht den EU-Besuch kritisch. Erdogan will Sancars Partei verbieten lassen. Von der Leyen hat dazu heute geschwiegen. Das Flüchtlingsabkommen habe die EU bei Menschenrechten erpressbar gemacht, so Sancar.
Das hat auch Erdogan ermutigt bei seinem weiteren Ausbau von einer autoritären Ordnung.
Syrische Flüchtlinge unterstützen, damit sie in der Türkei bleiben und gleichzeitig bei den Menschenrechten beide Augen zudrücken. Diesen Vorwurf muss sich die EU immer öfter anhören.
So kompliziert das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei auch ist, immerhin sprechen sie miteinander. Wir kommen jetzt zu einem Streit, der deutlich verfahrener ist und die ganz hohe Kunst der Diplomatie erfordert. Miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne miteinander zu reden. In einem Hotel in Wien wird ab heute wieder versucht, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. Die USA hatten es unter Donald Trump 2018 verlassen. Der neue Präsident Joe Biden hat eine Rückkehr zumindest in Aussicht gestellt. Aber die Delegationen Washingtons und Teherans treffen nicht direkt aufeinander, sondern lassen die übrigen Vertragspartner vermitteln. Denn das gegenseitige Misstrauen sitzt tief. Und darüber wollen wir sprechen mit unseren Korrespondentinnen in Washington und Teheran und beginnen mit Katharina Willinger in Teheran. Ja, Katharina, wie ernst ist es Iran? Wie sehr kann man sich darauf verlassen, was immer Teheran im Zuge dieser Verhandlungen zusagt?
Also der Iran, der hat ein sehr großes Interesse, dementsprechend ernst nimmt er die Verhandlungen gerade auch wieder zurück zum Atomabkommen zu finden, schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, also die Situation im Land, die ist miserabel wirtschaftlich, die Währungskrise ist enorm und jeglicher Handel mit dem Ausland ist eigentlich sogar gar nicht mehr möglich. Die Menschen im Iran werden wöchentlich ärmer und dementsprechend groß ist der Unmut. Und das ist, zum einen liegt das natürlich an der jahrelangen Misswirtschaft, an politischer Korruption im Land, aber eben auch an dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen 2018 unter Trump und den dann verhängten Wirtschaftssanktionen, die haben das Ganze zusätzlich noch verschärft. Aus dieser Situation möchte der Iran raus, muss der Iran auch raus, weil man die Bevölkerung nicht noch weiter gegen sich aufbringen will und das weiß die Führung in Teheran auch.
Aber noch weigern sich die USA und Iran direkt miteinander zu verhandeln. Wie viele Erfolgsaussichten hat das dann überhaupt?
Nun, das Ergebnis des heutigen Tages in Wien ist es ja, dass es jetzt Kommissionen geben soll, die über Details verhandeln, rund um die Rückkehr des Atomabkommens. Das heißt, es wird jetzt gesprochen. Die Frage ist, interessant wird sein, inwieweit die USA dazu bereit sind, zu Zugeständnissen, also von zusätzlichen Forderungen abzusehen, die der Iran bisher strikt ablehnt. Das umfasst Nachverhandlungen im iranischen Raketenprogramm und das wichtige Thema Menschenrechte. Beides haben im ursprünglichen sagen, Abkommen hat nicht stattgefunden. Und das ist der große Kritikpunkt der USA. Die Iraner lehnen das bislang ab. Es könnte dazu führen, dass die Wahlen im Iran im Juni etwas an der Geschwindigkeit der Verhandlungen führen. Das heißt, dass man schneller zu einer Einigung kommen könnte, denn die Regierung hier steht unter Druck. Man möchte noch einen Erfolg vor den Wahlen im Juni verbuchen, aber meine Einschätzung, leicht wird das wahrscheinlich nicht sein, denn an der grundsätzlichen Pattsituation hat sich auch heute nichts geändert. Das heißt, jede Partei möchte, dass die andere den ersten Schritt geht. Und im Falle des Irans heißt das, wenn die USA ihre Sanktionen nicht absetzen, dann will man sich auch nicht weiter bewegen.
Mhm. Danke, Katharina Willinger. Und zu dem Patt gehören zwei. Also gehen wir zu Claudia Buckenmeier nach Washington. Claudia, den ersten Schritt machen und womöglich Sanktionen aufheben können und wollen die USA dem Iran soweit entgegenkommen?
Also die Biden-Regierung setzt ja wirklich auf Diplomatie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dazu auch einseitige Vorleistungen der US-Seite gehören könnten. Das haben das Außenministerium und der Sonderbeauftragte für den Iran, der vor Ort in Wien ist, heute auch abgelehnt. Man spricht da eher von synchronisiertem gemeinsamen Vorgehen. Experten hier in Washington gehen davon aus, dass man mit etwas Kreativität durchaus Gleichzeitigkeit hinbekommen könnte. Also, dass die USA von bestimmten Sanktionen absehen und der Iran aber dann gleichzeitig erste Schritte weg von seinem Atomprogramm macht. Aber das ist noch Zukunftsmusik, denn jetzt geht es vor allem erst einmal darum, dass sie wirklich an einem Tisch miteinander sitzen und auch direkt wieder miteinander sprechen und nicht nur über Vermittler. Und das könnte sich dann vielleicht auch etwas positiver auswirken, denn viele der beteiligten Akteure kennen sich bereits aus den Verhandlungen von 2015. Aber dann gibt es tatsächlich ein längerfristigeres Ziel der USA. Das ist ja bereits gerade eben vom Iran schon von Katharina Willinger, Entschuldigung, angesprochen worden. Man sagt, man wolle das bisherige Atomabkommen als Grundlage nehmen und dann aber ein neues, längerfristigeres und stärkeres Abkommen verabschieden, mit dem man auch andere politische Ziele angehen könne, wie eben zum Beispiel den Kampf gegen die Unterstützung des Terrorismus durch den Iran oder auch die herkömmlichen Waffenprogramme, die der Iran hat. Aber zuallererst das Atomabkommen, das sei die Voraussetzung für alles Weitere. Man gibt sich keine Illusionen hin. Das sei ein langer und nicht gerade einfacher Weg.
Immerhin, es ist ein Versuch. Danke, Claudia Buckenmeier nach Washington. Und wir kommen zurück nach Deutschland und zu einer Neuerung bei der Bundeswehr. Als ein Pilotprojekt hat ein neuer Freiwilligendienst begonnen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Anders als beim bisherigen Freiwilligen Wehrdienst gibt es dabei keine Auslandseinsätze, sondern Reservistendienste im Heimatschutz, etwa bei Naturkatastrophen oder Pandemien. Dabei sollen die Freiwilligen möglichst nah an ihrem Wohnort eingesetzt werden. Die ersten 325 jungen Männer und Frauen von jährlich etwa 1.000 traten heute ihren Dienst an. Nach Angaben von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gab es 9.000 Interessenten. Der katholische Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Küng hatte seit den 60er Jahren an der Universität in Tübingen gelehrt und immer wieder die Strukturen der katholischen Kirche kritisiert. Als er Zweifel an der Unfehlbarkeit der Päpste äußerte, wurde ihm 1979 die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen.
Hans Küng verstand sich als Botschafter des Friedens, hier als Gast des Dalai Lama. Friede zwischen den Nationen kann es nicht geben ohne den Frieden zwischen den Religionen. Das war das Credo des katholischen Theologen.
Ich hoffe auf eine Einheit der Kirchen. Ich hoffe auf einen Frieden unter den Religionen. Und ich hoffe auf eine Gemeinschaft der Nationen.
Hans Küng, in Luzern geboren, als Sohn eines Schuhhändlers, studiert Philosophie und katholische Theologie in Rom. Er wird Priester, ist jüngster Redner beim Vatikanischen Konzil und mit 32 Jahren bereits Professor für Fundamentaltheologie in Tübingen. Früh setzt er sich kritisch mit der katholischen Kirche auseinander. Als er die Unfehlbarkeit des Papstes in einem Buch öffentlich in Frage stellt, verliert er die kirchliche Lehrerlaubnis. Der von Küng mit angestoßene Dialog der Religionen, das wird auch bei einem seiner letzten Auftritte deutlich, ist mit seinem Tod noch längst nicht zu Ende.
US-Finanzministerin Yellen hat sich für einen weltweiten Mindestsatz bei der Körperschaftsteuer ausgesprochen. Yellen verwies auf einen so wörtlich 30-jährigen Abwärtswettlauf, bei dem Staaten versucht hätten, mit immer niedrigeren Steuern multinationale Unternehmen anzulocken. Die US-Regierung werde mit anderen großen Volkswirtschaften zusammenarbeiten, um einen Mindestsatz festzulegen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Regierungen versprechen sich durch eine Mindeststeuer für Unternehmen höhere Steuereinnahmen. Da Großkonzerne wie Apple sowohl in den USA als auch in Irland, das Apple zur Steuervermeidung nutzt, kaum Steuern zahlen. In den europäischen Steueroasen Großbritannien mit Jersey, Guernsey und Co., den Niederlanden, Luxemburg und der Schweiz zusammen, wurden vergangenes Jahr 117 Milliarden Dollar an Unternehmenssteuern von den Firmen legal am Fiskus vorbeigeschleust. Eine globale Mindeststeuer könnte den langjährigen Wettbewerb um Niedrigsteuern beenden, wobei offen ist, ob sie umsetzbar ist. Mit den USA als Treiber könnte eine ganz neue Dynamik in die Sache kommen.
Während die großen Airlines in der Corona-Krise wirtschaftlich abgestürzt sind und ihre Flugpläne zusammengestrichen haben, starten andere geradezu durch. Wenn die Großen nicht fliegen, dann eben die Kleinen. Ein Boom bei Charter- und Privatflügen hat dazu geführt, dass auch Orte, die man nicht unbedingt mit der Luftfahrt verbindet, mittendrin sind im Geschäft. So wie der Flugplatz von Speyer. Unsere Reporterin Ute Spangberger hat sich dort einen Tag lang umgeschaut.
Delta Tango India, Windvariabel, 2 Knoten.
Flugleiter Janis Graf und sein Kollege im Tower haben viel zu tun. Mehr als 200 Starts und Landungen stehen an. Das liegt am schönen Flugwetter heute, aber nicht nur.
Wir spüren seit der Corona-Zeit oder seitdem, dass alles so mehr oder weniger die ganze Situation angefangen hat, schon ein deutliches Verkehrswachstum hier am Flugplatz Speyer.
Warum das so ist, haben wir uns einen Tag lang angeschaut. Es ist 8:15 am Morgen. Draußen steht eine Maschine bereit. 2 Geschäftsleute aus der Region fliegen gleich ab Richtung Straubing in Bayern. Die kleine Fluggesellschaft hat hier in Speyer ihren Sitz. Heute fliegt die Chefin persönlich.
Das ist für mich immer ein schöner Ausgleich zwischen dem Bürojob und dann eben auch ins Flugzeug zu kommen und zu fliegen.
Die Pandemie habe ihrem Unternehmen sogar neue Kunden beschert, berichtet uns die Pilotin. Die beiden Geschäftsleute, die heute mit ihr fliegen, haben uns erzählt, warum sie gerade jetzt in der Corona-Zeit vermehrt von hier aus starten, obwohl das teurer ist.
Wir haben also früher sehr oft auch Ryanair benutzt, ja. Aber jetzt ist dieser Komfort, der der Flughafen halt bietet, kurze Zeiten, keine Wartezeiten. Ja. Wir sind in einer Dreiviertelstunde dort, anstatt dass wir 5 Stunden auf der Autobahn sitzen, ja. Und haben natürlich auch den Vorteil, dass wir mit kleiner Mannschaft dorthin fliegen, zu zweit eben. Das sind Corona-Zeiten eben ein Vorteil. Dass wir fühlen uns da sicherer.
Während Tanja Sauer mit ihren Passagieren abhebt, treffen wir den Geschäftsführer des Flugplatzes. Er zeigt uns das Areal.
Wer fliegt hier alles?
Ach du lieber Himmel, es fliegt hier alles Mögliche. Privatmenschen, Geschäftsleute, DAX-Unternehmen, Rettungshubschrauber, wir haben Organtransporte, wir haben oft die Polizei hier.
Wie auf Bestellung schwebt wenige Minuten später die Bundespolizei ein. Die Crew ist gerade auf einem Schulungsflug.
Wir fliegen bei so einem Überlandflug mehrere Flugplätze an, machen dann teilweise Touch and Goes. Das heißt, dort setzen wir kurz ab und fliegen dann direkt wieder weiter. Und hier machen wir dann jetzt ein Päuschen, ein kurzes Mittagspäuschen. Und dann geht's wieder weiter für den Nachmittagsturn.
Während der Pandemiezeit haben sich am Flugplatz sogar neue Unternehmer angesiedelt.
Dann schaust du dir den Grill an, den Kühler an, die Schnauze an.
Rainer Seeböck etwa betreibt eine Flugschule und gibt gerade Unterricht. Sein Geschäft brumme, erzählt er uns.
Auch in der Corona-Zeit stellen wir fest, dass wir viele Anmeldungen haben, dass immer mehr Privatleute Interesse am Privatfliegen haben.
Dann nimmt er uns mit auf einen kleinen Rundflug. Die Landebahn in Speyer ist mit 1677 Metern die längste im weiten Umkreis zwischen den großen Flughäfen Frankfurt, Baden-Baden, Stuttgart und Saarbrücken. Oben in der Luft ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Unabhängigkeit auch von Linienmaschinen. Gerade in der Corona-Zeit ein besonderes Plus.
November, Foxtrot, Whisky, Speyer Follow.
Zurück im Tower, es ist später Nachmittag, warten auf den letzten Flieger für heute. Tanja Sauer landet um kurz nach 19 Uhr wieder in Speyer. Vor der Zeit nach der Pandemie, wenn die großen Airlines wieder in vollem Umfang fliegen, ist ihr nicht bange.
Ich denke, dass die Kunden, die wir jetzt neu gewonnen haben, trotzdem weiterhin mit uns fliegen und unseren Service zu schätzen wissen. Und dass es für uns eigentlich positiv weitergeht.
Flugplatz Speyer, ein Flugplatz, der in der Krise gewachsen ist.
Gerade in der Fliegerei kann das Wetter gefährlich werden. Aber so wie es sich jetzt entwickelt, müssen wir auch am Boden aufpassen, Claudia.
Ja, Karin, denn es wird glatt, vor allem in der Nacht und auch morgen. Hängt zusammen mit einem kleinen Tiefdruckgebiet. Heute gab es ja schon immer wieder Schnee. Und dieses kleine Tief, das schiebt sich in der Nacht von Norden rein. Und Sie sehen, es ist überall so pink. Das heißt, überall fällt Schnee, der sich morgen dann weiter nach Süden ausbreitet. Das heißt, auch Richtung Bayern wird es da noch Schnee geben. Allerdings schwächt sich das Tief mehr und mehr ab. Trotzdem, jetzt in der Nacht oder gerade morgen früh zum Berufsverkehr wird es glatt sein können durch zum Teil auch mal kräftigeren Schneefall. Und zwar im südlichen Niedersachsen, weiten Teilen Nordrhein-Westfalens, auch am Alpenrand schneit es jetzt in der Nacht noch häufiger. Morgen im Laufe des Tages dann, am Vormittag, Schneefall, vor allen Dingen über dem südlichen Nordrhein-Westfalen, nördliche Rheinland-Pfalz, Hessen bis in den Nordwesten Bayerns. Und wie gesagt, dann am Nachmittag kommt das Ganze noch weiter nach Süden voran. Und es kann halt wirklich auch mal kräftiger schneien. Jetzt in der Nacht dazu Temperaturen von meist 0 bis 4 Grad im Nordwesten. Mit diesem Tief kommt etwas weniger kalte Luft. Sonst ist es verbreitet frostig mit minus 1 bis minus 7 Grad über Schnee. Am Nachmittag dann Höchsttemperaturen, wenn es trocken ist, von meist so 2 bis 7 Grad, 8 Grad in Schleswig-Holstein. Auch morgen im Laufe des Tages kann es hinter dem Tief immer noch ein paar Schneeschauer oder auch Graupelschauer geben. Danach allerdings langsam Wetterberuhigung. Donnerstag nur noch ganz wenige Schauer, dazu im Südwesten schon bis zu 12 Grad. Freitag verbreitet sonnig, nur im äußersten Norden etwas Regen. Und dann wird es im Südwesten schon wieder 20 Grad geben und für alle wird es etwas wärmer.
Aussichten von Claudia Kleinert, vielen Dank dafür. Und das waren unsere Tagesthemen am Dienstag. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Überraschungstalk Club 1. Zu Gast unter anderem die ehemalige Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger. Im Nachtmagazin erwartet sie heute Susanne Stichler um 0:35 Uhr. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.